is the sound.
This is the sound of the Sabbath. This is the sound of the Sabbath.
Sound of the Suburbs von The Members aus den 80er Jahren. Und jetzt geht es nicht weiter mit dem CBFM, wie versprochen. Das hat jetzt zum guten Schluss dann doch wieder nicht geklappt. Ihr könnt das aber definitiv am Montagmorgen ab 10 Uhr dann hören. Tatsächlich das ganz aktuelle CBFM des Freitags. Wir machen jetzt hier weiter mit einer Stunde lang. Geschichte wird gemacht, so wie es auch ursprünglich im Programmheft ausgewiesen ist. Und das ist der erste Teil von dreien zum Zusammenbruch der DDR. Die folgenden Termine entnehmt ihr dem Radio Dreieckland Programmheft immer am Freitag im Mai, alle zwei Wochen. Jetzt also viel Spaß mit Radio Unerhört. Lasst euch nicht verwirren, wenn zuerst hier eine Wiener Stimme erscheint.
Text 21. Im Kontext 21 Programmaustausch Geschichte wird gemacht. Die Sendereihe der Geschichtsredaktion von Radio Unerhört Marburg.
Geschichte wird gemacht. Die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal, stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg. Über 1989, der Zusammenbruch der staatssozialistischen Gesellschaft in der DDR, Teil 1. Es geht voran!
Guten Tag, ihr seid in der Geschichtssendung gelandet. Dieses Mal geht es uns um ein relativ neues Thema, nämlich um die Wende oder Revolution oder wie man auch immer das nennen will, 1989 in der DDR. Ja, ich würde sagen, eins noch anmerken, dass diese Sendung wird auch mehrere Teile haben, nämlich drei Teile, und wir fangen heute mit dem Teil an zur Vorgeschichte quasi bis Sommer 89, Frühsommer 89. Aber das war's dann schon, dann fangen wir gleich an, ne?
Ja, wenn wir uns erinnern an den Herbst 1989, da feierte am 7. Oktober die DDR noch mit großem Pomp und Jubel ihren 40. Geburtstag. Und die SED-Führung organisierte und gestaltete das eigentlich wie immer, wie man das so von ihr kannte. Die FDJ machte einen Fackelzug vor der Tribüne mit den hohen Gästen um Erich Honecker und allen anderen Parteifunktionären. Die hochrangigen Gäste der sozialistischen und kommunistischen Bruderparteien waren da zum großen Festakt in Berlin, und auch die Bevölkerung durfte mitfeiern und sich in den Bierzelten betrinken. Aber gerade die Bevölkerung machte da gar nicht mehr so einmütig mit, wie das in der Vergangenheit eher so der Fall war, sondern es gab auch eine Gegenbewegung, nämlich an dem gleichen 7. Oktober fanden Protestdemonstrationen gegen die SED-Herrschaft in vielen Städten in der DDR statt. Und das waren insgesamt die größten unabhängigen Demonstrationen seit dem 17. Juni 1953.
Das waren Aufstände von Arbeitern, hauptsächlich in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere, die sich gegen Normerhöhung, also gegen mehr Arbeit, gewehrt haben
damals. Ja, die von 1953, genau. Und die wurden militärisch sehr blutig niedergeschlagen. Das passierte 1989 nicht, sondern im Gegenteil. Wenige Tage nach dem 40. Jahrestag trat dann Erich Honecker schon zurück von seinen Ämtern, und gerade mal einen Monat später, am 9. November, zerfiel der antifaschistisch-demokratische Schutzwall oder auch Mauer. Also unter dem Begriff war er wohl im Westen besser bekannt. Und schließlich erreichte die DDR auch nicht mal mehr ihren 41. Geburtstag, sondern trat am 3. Oktober 1990 der Bundesrepublik Deutschland bei. Diese Ereignisse in diesem sehr gerafften und sehr dynamischen Zeitraum fielen natürlich nicht vom Himmel, sondern dazu bedurfte es einer ganzen Reihe Akteurinnen und Akteure. Und uns interessieren in dieser Sendung vor allen Dingen die Mitglieder und Aktivistinnen aus den oppositionellen Gruppen, die damals quasi über Nacht ans Licht der Öffentlichkeit traten und andererseits aber schon zum großen Teil über viele Jahre politisch gearbeitet hatten in Opposition und Widerstand gegen die Herrschaft der SED. Opposition und Widerstand in der DDR konnte es in der Definition der SED eigentlich gar nicht geben, wie ein Auszug aus dem kleinen politischen Wörterbuch beweist.
In sozialistischen Staaten existiert für eine Opposition keine objektive soziale und politische Grundlage. Denn die Arbeiterklasse ist die machtausübende Klasse. Ihre Grundinteressen stimmen mit denen der anderen Klassen und Schichten prinzipiell überein.
Auch wenn die SED, wie in diesem Zitat, behauptet, es kann überhaupt keine Opposition geben, sah die Realität doch, wie in vielen anderen Fragen auch, durchaus anders aus, als die SED das gerne hätte. Es gab Opposition, und es gab sie schon sehr lange. Es gab oppositionelle Tätigkeit und Widerstand gegen die Herrschaft der SED gab es schon so lange, wie es diese Partei gab, also schon vor der Gründung der DDR, eigentlich direkt nach 1945. Aber wenn es keine Grundlage für Opposition geben konnte, konnte es natürlich auch keine Ursachen für sie geben, sondern die konnten nur aus dem Westen kommen, und zwar durch westliche Geheimdienste. Und deshalb hatte Widerstand und Systemkritik immer den Ruch von geheimdienstlicher Tätigkeit für den Westen. Und auf sowas standen natürlich ganz empfindliche juristische Strafen. Und gerade in den 50er Jahren sind da ziemlich viele Leute zu langen Haftstrafen zum Teil verurteilt wurden, dass diese strafrechtliche Auslegung dieser Repression nahm im Laufe der Jahrzehnte natürlich ab und damit verringerte sich auch das Risiko, oppositionell aktiv zu werden und das führte auf der anderen Seite natürlich auch dazu, dass in den 80er Jahren da mehr an Bewegung da war und dass auch die Repression in den 80er Jahren anders aussah und nicht mehr in langjährigen Haftstrafen sich äußerte. Die Formen, in der sich Opposition und Widerstand auslebten, waren sehr unterschiedlich. Eine Form, die es eigentlich nur in der Anfangszeit gab, motivierte sich aus den Eigentumsverhältnissen an Produktionsmitteln und war gerichtet auf Veränderungen der Eigentumsform, etwa die Bodenreform von 1945 oder die Enteignung der privaten Großindustrie, auch direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, noch legitimiert und unterstützt von der sowjetischen Besatzungsmacht. Dort versuchten natürlich die alten Eigentümer ihren Besitz zu verteidigen und leisteten entsprechend Widerstand. Der wurde gebrochen.
Die alten Besitzer waren hauptsächlich irgendwie ins Dritte Reich, ins Nazireich verwickelte Menschen wahrscheinlich.
Ja, das gilt zu der Zeit natürlich. Also die Großindustrie, es gab in Sachsen beispielsweise einen Volksentscheid damals über die Enteignung der Nazi-Bonzen und Kriegsverbrecher, wo 3/4 der Bevölkerung halt für diese Enteignung stimmten. Und das war dann die Grundlage für die Schaffung der volkseigenen Industrie. Und diese dieser Hintergrund mit der Nazi-Vergangenheit, der gilt also für diese Zeit 45, 46 mit Sicherheit für die Betroffenen. Er gilt aber nicht mehr für die zweite große Umwälzung in der Landwirtschaft, nämlich die Kollektivierung, die Schaffung der LPG in Ende der 50er Jahre bis 1960 etwa, weil die dort dann kollektivierten Kleinbauern waren halt häufig dieselben, die gerade erst 1945 ein Stück Land bekommen hatten, das sie vorher gar nicht hatten. Also für die gilt das viel weniger und die haben genauso Widerstand geleistet. Alles in der Regel unorganisiert, also es gab da keine festen Strukturen, keine Kontinuität in diesem Widerstand. Im Ergebnis ihrer Niederlage sind dann halt ganz viele in den Westen ausgewandert. Und das war ja auch der Grund, warum dann die DDR-Führung am 13. August 1961 dann die Grenze dicht gemacht hat und die Mauer gebaut wurde.
So oft gelesen, hohe Spaghetti, zu viel gekaut, zu lange geschlafen, zu oft gebadet und vor allem zu viel Fernsehen geschaut. Ich bin rumgerannt, zu viel rumgerannt, zu viel rumgerannt, ist doch nichts passiert. Nur angesehen, zu viel nur mit mir rumgespielt, zu viel gesoffen, zu viel geredet, zu viele Nächte, wo nichts passiert. Ich bin rumgerannt, zu viel rumgerannt, zu viel rumgerannt, ist doch nichts passiert. Dasselbe Land, zu lange gesehen, dieselbe Sprache, zu lange gehört, zu lange gewartet, zu lange gehofft, zu lange die alten Männer verehrt. Ich bin rumgerannt, so viel rumgerannt, so viel rumgerannt, es macht nichts passiert. Ich bin rumgerannt, so viel rumgerannt, so viel rumgerannt.
letzten Teil angesprochenen Agrarreform sind eines der ganz wenigen Sachen, die nicht rückgängig gemacht wurden. Also jedenfalls die 45-46er Agrarreform, die anderen schon. Es gab aber neben den Enteignungen ja auch noch anderen politischen Widerstand, denke ich mal, oder?
Ja, es gab natürlich auch politischen Widerstand, zum einen direkt aus der Tradition der aus den politischen Traditionen von vor 33 anknüpfend, sozialdemokratischen, auch bürgerlichen Widerstand, der halt politisch ideologisch motiviert war. Aber es gab natürlich auch eine Menge sozialistischen und kommunistischen Widerstand, und der zog sich auch in den 50er Jahren bis rein in staatliche Institutionen, bis in die Spitze der SED. Es gab im SED-Politbüro 1953 einen Kreis von Leuten, die versucht haben, Ulbricht zu stürzen und so eine Entstalinisierung oder zumindest was eine vorsichtige Demokratisierung in der Richtung durchzusetzen. Die scheiterten ironischerweise am Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Der hat letztlich Ulbrichts Kopf gerettet, weil die sowjetische Führung danach nicht mehr bereit war, Ulbricht fallen zu lassen. Mit dem Hintergedanken, wenn wir jetzt Ulbricht fallen lassen, sieht das wie ein Eingeständnis von Fehlern aus. Das können wir uns jetzt nicht leisten, also muss Ulbricht bleiben. Und deswegen wurden dann halt die Herrn Zeiser und Herrnstadt aus dem Politbüro der SED geschmissen und vegetierten dann am Rande des sozialen Lebens vor sich hin. 1956 gab es einen anderen Kreis, vor allen Dingen von Wissenschaftlern und Intellektuellen aus dem Umfeld des Aufbauverlages, die sich eine Plattform erarbeitet hatten, von der dann auch Veränderungen in der SED stattfinden sollten, mit dem Sturz Ulbrichts als Ziel, um darüber zu einer Verbindung von Sozialismus und Demokratie zu kommen. Auch das scheiterte. Alle solche Versuche fanden in tiefster Illegalität statt und wurden vom Ministerium für Staatssicherheit aufgedeckt und relativ schnell zerschlagen. Und im letztgenannten Fall gab es dann auch langjährige Haftstrafen für einen Teil der Beteiligten. Das Ganze änderte sich so ein bisschen dann nach dem Mauerbau 1961, weil nun zum einen eine Stabilisierung der DDR eintrat, weil nicht mehr so viel oder fast niemand mehr in den Westen gehen konnte. Andererseits aber auch zumindest phasenweise so eine gewisse Bereitschaft von Teilen der SED da war, das Ganze zu öffnen, ein bisschen mehr demokratische Elemente reinzubringen, mehr Verantwortung für die Jugend hieß das dann zum Teil, Liberalisierung der Kulturpolitik, solche Sachen. Die wurden dann alle irgendwann wieder rückgängig gemacht, weil es dann irgendwem doch wieder nicht gepasst hat. Also eine unrühmliche Rolle hat zu der Zeit schon Honecker gespielt, obwohl er da ja noch nicht Parteichef war. Und es gab auch immer wieder Leute, die diese Grenzen ausgelotet und überschritten haben. Zu nennen sind für diese Zeit vor allen Dingen zwei. Zum einen der Liedermacher Wolf Biermann, der 1953 aus dem Westen in die DDR gekommen war und sich als überzeugter Kommunist verstand und entsprechende Lieder sang und aber halt schon sehr scharfe Kritik an den bürokratischen Strukturen des Staatssozialismus geübt hat. 1965 dann Auftrittsverbot erhielt. Zum Zweiten zu nennen Robert Havemann, alter Kommunist, Naturwissenschaftler, der versuchte von seiner wissenschaftlichen Position heraus eine demokratisch-sozialistische Gesellschaftsvorstellung zu entwickeln, brachte das dann auch in einer Vorlesungsreihe an der Humboldt-Universität in Berlin unter, und das führte dann dazu, dass er 1964 aus der Partei geschmissen wurde, seinen Lehrstuhl verlieh, Berufsverbot erhielt, aus Ehrenämtern, also Akademie der Wissenschaften und ähnlichen Sachen, rausgeflogen ist. Er hat dann weiter Sachen veröffentlicht, das konnte er allerdings nur im Westen, und die kamen dann über informelle Wege wieder zurück in die DDR und wurden da auch gelesen und diskutiert in bestimmten Kreisen. Aber beide, Havemann wie Biermann, verstanden sich nach wie vor als überzeugte Kommunisten, wollten die DDR auf sozialistischer Grundlage verändern und Für sie war die DDR die konsequentere Antwort auf den Faschismus als im Vergleich zur Bundesrepublik. Und daran haben sie im Übrigen noch sehr lange festgehalten. Das waren so die beiden wesentlichsten Figuren so in den 60er und frühen 70er Jahren. Und dann begann sich, nachdem Honecker 71 die Führung der SED übernommen hatte, begann sich ein bisschen was zu verändern, weil so eine scheinbare Liberalität einkehrte. Es wurden mehr Freiheiten im Kulturbereich bewilligt und es gab ganz viele, die das jetzt auszunutzen versuchten und einige, die sehr schnell an die Grenzen stießen, und dazu gehörte dann wieder Biermann, der 1976 nach 11 Jahren Auftrittsverbot dann eine Konzertreise in die Bundesrepublik unternehmen durfte, und während dieser Reise wurde er dann aus der DDR ausgebürgert, mit der Begründung, sein Auftreten würde nicht rechtfertigen, dass er noch die Staatsbürgerschaft der DDR behält, und ihm wurde die Rückreise verwehrt. Und das führte unter dieser nun auch vorhandenen recht selbstbewussten intellektuellen Schicht in der DDR zu einer bisher ungekannten Solidarisierung. Also dass eine Reihe vor allen Dingen prominenter Schriftstellerinnen und Schriftsteller eine Solidaritätsresolution für Biermann veröffentlichten und an das ZK der SED schickten. Und das auch von über 100 weiteren Intellektuellen dann Unterstützung bekam. Und auch ganz viel weniger prominente Leute mit ihren Mitteln versuchten, gegen die Ausbürgerung von Biermann zu protestieren. Und diese Kraftprobe bestand dann zwar der Staat noch siegreich, aber doch mit deutlichen Verlusten. Zum einen war nun klar, die kulturpolitische Lockerung ist doch nicht so weit, wie viele gehofft hatten. Und vor allem führte diese ganze Sache doch zu einem erheblichen Verlust an kultureller Substanz, indem nun in der Folge der Biermann-Auseinandersetzung einige Dutzend prominenter Künstlerinnen und Künstler aus der DDR in den Westen ausreisten, weil sie dann doch keine Perspektive mehr für sich und ihre Arbeit in der DDR sahen.
Come on, don't.